ist heute ziemlich warm, deshalb gibt es für Leute, die sagen, es geht nicht anders, ich brauche einen Schluck Wasser. Wasser da hinten am Tisch, da kann man sich gern bedienen. Vielleicht leise und unauffällig, das wäre schön. Der Sägespäne anmalende Gott, um den ging es ja heute im Theaterstück. Der Sägespäne anmalende Gott, ist klar. Ein Gott, der nichts Besseres zu tun hat, als Sägespäne anzumalen, weil ihm sonst langweilig ist. Und was hatten wir noch? Der unsichtbare Gott, den man selbst mit einer Lupe nicht findet, weil er sich zurückhält, weil er nicht da ist, wenn man ihn braucht oder weil es ihn vielleicht einfach nicht gibt. Der einengende Gott, hier mit dem Stacheldraht dargestellt. Ja, ich glaube, dass Menschen sich Gott so vorstellen, dass Gott alles verbietet, was Spaß macht, dass er einen nur einengt. Liebe Gemeinde, jeder von uns hat ein Bild von Gott. Und wenn wir unser Bild von Gott darstellen würden, würde jedes mit Sicherheit irgendwie anders aussehen. Unsere Vorstellungen von Gott sind anders, weil wir unterschiedliche Dinge mit Gott erlebt haben. Oder gar nichts mit Gott erlebt haben, weil wir etwas gelernt haben und je nachdem, wie wir das so einordnen in unser Weltbild. Je nachdem, wer und was uns geprägt hat. In den letzten 2 Jahren haben wir uns im Gemeindeunterricht mit Gott beschäftigt, natürlich. Ich möchte uns alle heute dazu einladen, dass wir uns mal wieder neu auf den Weg machen, Gott zu entdecken. Dass wir uns wieder neu auf den Weg machen, über unser Bild, das wir von Gott haben, nachzudenken und zu gucken, gibt es da vielleicht etwas, was korrigiert werden muss, etwas, wo der Lack abgeht, wo wir nochmal gucken müssen, ist Gott wirklich so? Im Predigttext, der eine Idee von den Teenies war, geht es um einen Menschen oder um mehrere Menschen, die sich ihr Bild von Gott gemacht haben, beziehungsweise von Jesus. Und ich lese aus dem Lukas-Evangelium des Neuen Testamentes, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen: Herr Jesus, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf: Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte: Waren es nicht 10 Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen 9? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken, dazu noch ein Fremder? Zu dem Samariter aber sagte er: Steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Relativ nüchtern beschreibt hier der Evangelist Lukas die Begegnung zwischen Jesus und diesen 10 kranken Menschen. Hilfsbedürftige treffen auf Helfer. Eine ganz kurze Szene. Diese Beteiligten werden auf einer unsichtbaren Bühne für uns quasi vorgestellt und sofort folgt diese Bitte um Hilfe, daraufhin sofort der Zuspruch um Hilfe und wiederum sofort die Verwirklichung der Hilfe. Und dann ganz am Ende die Reaktion des einen, die dann zu der Schlussfrage und zu der Pointe des Ganzen kommt, wo Jesus sagt: Dein Glaube hat dich gerettet. Nun ist Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem ja vielen Menschen begegnet. Vor seinem Leiden und Sterben erzählt er den Menschen von Gott. Er hilft ihnen, ihr Leben zu leben. Er heilt Kranke, er schenkt Verzweifelten neuen Mut, Ausgeschlossenen eine neue Perspektive. Und jetzt hier diese 10 Kranke. Aussätzige sind es. Die gelten damals als ansteckend und unrein. Im 3. Buch Mose steht eine Vorschrift für diese Menschen. Da steht: Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen, das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen: Unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Also nicht nur krank, sondern dazu auch noch ausgeschlossen. Von der Gesellschaft ausgeschlossen, an den Rand gedrängt, weil man sich nicht anstecken möchte. Das kann man ja tatsächlich verstehen. Aber deshalb mussten halt die Kranken abgesondert leben von den Gesunden. Und sie müssen laut auf sich aufmerksam machen, wenn ihnen gesunde Menschen entgegenkommen, und müssen rufen: Unrein, unrein. Wie entwürdigend ist das denn? Darüber hinaus sind sie ausgeschlossen aus der gottesdienstlichen Gemeinschaft. Keine Arbeit, keine Gemeinschaft, kein Hauskreis, kein Gottesdienst, keine Gemeinschaft mit Gott, mit anderen Gläubigen. Aber immerhin versorgt. Die meisten hatten mit Sicherheit Familienangehörige, die sich zumindest um die Versorgung gekümmert haben. Da hat man dann Essen hingestellt, wenn die dann weg waren, und dann konnten sie sich das holen, wenn die Gesunden wieder weg waren. Aber immer schön auf Abstand. Was für ein unwürdiges Leben. Irgendwie haben diese 10 aber von Jesus gehört. Und sie machen sich ihr Bild von Jesus, und ihr Bild sieht vor, dass Jesus helfen kann. Vielleicht. Also Fragen kostet ja nichts. Naja, vielleicht ein bisschen Überwindung. So laut durch die Gegend zu schreien, das muss man sich dann auch erstmal trauen, aber in der Gruppe geht sowas. Also dieses Bild, das sie von Jesus bekommen, aufgrund der Informationen, die sie erhalten, motiviert sie, Jesus um Hilfe zu bitten. Näher kommen dürfen sie nicht, aber sie durchbrechen diese Distanz, indem sie rufen. Sie flehen um Erbarmen und Hilfe. Und Jesus, der macht eigentlich gar nicht viel. Er schickt diese 10 zu den Priestern, denn die hatten die Aufgabe zu entscheiden, wer gesund war und wer krank war, was den Aussatz angeht. Und dann geschieht dieses Wunder, das so großartig ist. Auf den Weg zu den Priestern werden diese Menschen geheilt. Nicht vorher. Sie müssen sich erst auf den Weg machen. Mich bewegt das immer sehr, wenn ich so lese, wie Jesus im Neuen Testament Menschen geheilt hat. Und jeden so anders, immer wieder ganz individuell. Bei dem einen ist es die Spucke mit Sand vermischt und dann auf die Augen oder Ohren, weiß ich nicht mehr. Manche werden berührt, andere werden aus der Distanz geheilt. So unterschiedlich. Und diese 10 müssen sich in Bewegung setzen und werden dann geheilt. Kein Schema F, sondern ganz individuell. Keine Magie, sondern Vertrauen auf den großen Gott. Und die 10 werden gesund. Fantastisch. Ihr Bild von Jesus hat sich demnach als zutreffend erwiesen. Sie hatten das Bild von Gott, er kann helfen und heilen. Und er hat es getan. Ende gut, alles gut. Allerdings einem ist das immer noch nicht genug. Ausgerechnet der Samariter kommt zu Jesus zurück, um sich zu bedanken. Dabei waren Samariter die selber ja irgendwie ausgestoßen waren bei den Juden. Sie wurden verachtet, galten als Ausländer und hatten den falschen Glauben. Und mit denen hatte man als frommer Jude nichts zu tun. Aber ausgerechnet dieser Mensch kommt zu Jesus zurück. Er hat etwas verstanden oder er will verstehen. Er lief, so heißt es, zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott, er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Also es genügt diesem Menschen nicht, geheilt zu sein. Er sucht Kontakt zu dem, der ihn geheilt hat. Er wirft sich auf den Boden. Ein größeres Zeichen von Ehrerbietung gibt es da kaum nicht. Vor wie vielen Menschen liegt man schon auf dem Boden? Das macht man nicht vor jedem. Und so heißt es, laut lobte er Gott. Vielleicht so, wie wir eben gesungen haben. Jesus und Gott, das gehörte für ihn zusammen. Das war sein Bild von Gott, das Gott Jesus benutzt hat, um ihn zu heilen. Er trennt Jesus nicht ab. Gott ist der, der geholfen hat, geheilt hat durch Jesus. Und zu seinem Bild von Gott gehört, dass man sich bedankt, dass er sich bedankt. Dass nicht nur das Wunder wichtig ist, dass er geheilt ist, sondern dass der Kontakt da ist zu dem, der das getan hat. Und dann sagt Jesus ihm, dein Glaube hat dir, und da gibt es jetzt unterschiedliche Formulierungen in den unterschiedlichen Übersetzungen. Einmal heißt es geholfen, an anderer Stelle heißt es geheilt und an einer anderen Stelle heißt es tatsächlich gerettet. Dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet. Das sind schon nochmal andere Nuancen, die da drinne sind. Glaube kann helfen, klar, dann fühlt man sich ein bisschen besser, aber gerettet oder geheilt, das ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Wie auch immer, geheilt war er ja schon. Das hatten die Priester bestätigt. Aber indem sich der Gesundete nochmal an Jesus wendet und Kontakt zu ihm sucht und indem er seine körperliche Heilung Gott zuschreibt, passiert noch etwas in ihm. Er erfährt, in seinem Inneren noch eine andere Heilung und Rettung. Jesus spricht von einer anderen Art der Heilung als der körperlichen, einer, die noch wichtiger ist. Und das zieht sich durch das ganze Neue Testament. Es geht um die Heilung durch die Beziehung zu Gott. Gott hat eine andere Art Heil im Blick, die über den körperlichen Aspekt hinausgeht. Natürlich ist es schön, wenn wir gesund sind und wir freuen uns, wenn wir krank waren und gesund werden oder wenn ein lieber Mensch krank war und gesund wird. Das ist großartig. Aber Gott hat einen noch größeren Frieden im Blick, den Shalom Gottes, den umfassenden Frieden, der nicht nur unseren Körper angeht, dass es uns gut geht, wir morgens aufstehen können, zur Schule oder zur Arbeit gehen können, unsere Arbeit verrichten, sondern Gott will, dass es uns gesamt gut geht, dass wir Frieden haben mit ihm selber, dass wir Frieden mit uns haben, in unserer Seele Frieden haben, dass wir Frieden mit anderen haben und Frieden mit der Welt. Der Gott, der sich uns in der Bibel vorstellt, der sich uns in Jesus vorstellt, ist ein Gott, der eine ganz enge Beziehung zu uns möchte, der mit uns leben möchte, der sich für unser ganzes Leben interessiert, der in unserem ganzen Leben Heil bewirken möchte. Shalom, Frieden. Und da hat jeder von uns jetzt bestimmt andere Situationen im Kopf, die uns in den Sinn kommen, wo wir denken, ach ja, für diese Situation, da wäre Frieden wirklich gut. Jesus malt uns nochmal ein besonderes Bild Gottes vor Augen, Gott als Vater, als liebenden Vater, nicht als einen menschlichen, der natürlich seine Schwächen hat, nur dann mit Allmacht ausgestattet, das wäre ja schlimm, nein, ein himmlischer Vater mit all seinen Vorzügen. Ein liebenden Vater, der uns Menschen unendlich liebt, jeden Einzelnen. Und zwar unabhängig davon, ob wir ihn lieben oder nicht. Die Liebe ist da. Ein liebender Vater, der will, dass wir mit ihm in Beziehung sind. Das kann man gut vergleichen mit einem menschlichen Vater, der will auch nicht nur lieben, der will natürlich eine Beziehung. Gott hat Sehnsucht. Gott hat Sehnsucht nach uns Menschen. Und es ist toll, wenn wir uns immer wieder auf Entdeckungsreise begeben und zu erforschen, wie Gott ist, wie sich das denn zeigt, diese Sehnsucht. Und dazu möchte ich euch heute Morgen gern herausfordern. Lasst uns Gott neu herausfordern, ihn zu entdecken. Vielleicht einfach mit dem Satz, Gott, ich will dich entdecken, zeig dich mir. Oder vielleicht, indem wir einfach nochmal neu anfangen, Bibel zu lesen und zu gucken, was Gott uns darin deutlich macht. Mit Gott zu sprechen oder mit jemandem zu sprechen, von dem wir wissen, der kennt Gott. Der kann mir was dazu sagen, wie er Gott erlebt hat. Und hoffentlich entdecken wir, das wünsche ich vor allem euch Teenies, dass Gott noch so viel mehr ist, als wir bis jetzt erlebt haben und erahnen und wissen über Gott. Und möglicherweise entdecken wir dann etwas von diesem unsichtbaren Gott, der tatsächlich manchmal unsichtbar für uns ist und sich auch so anfühlt, der sich aber in seinem Sohn gezeigt hat und den wir in der Schöpfung erkennen können. Ja, gerade im Frühling ist ja so viel, was wir in der Schöpfung Großartiges erleben und erkennen, das ist Gott. Oder in vielen Kleinigkeiten, die wir tagsüber erleben. Da steckt Gott drin. Möglicherweise entdeckt ihr auch etwas von dem traurigen Gott. Wir haben da das schwarze Brett. Ich glaube, dass Gott über vieles traurig ist, was in dieser Welt passiert, was Menschen antun. Da ist auch Gott traurig. Aber ich glaube, dass Gott auch ganz viel Freude hat an vielen tollen Dingen, die in der Welt passieren, wo ein Mensch einem anderen hilft, wo ein Mensch eine Grenze überwindet, jemandem beisteht. Ich glaube, dass Gott an jedem Einzelnen von uns viel Freude hat. Ich stelle mir das manchmal so vor, dass Gott mich alleine anguckt und sagt, ja, Maren, du bist nicht besser als andere, aber ich freue mich total über dich. Vielleicht mögt ihr euch das mal vorstellen für euch. Also nicht mit Maren, sondern mit eurem Namen natürlich. Oder möglicherweise entdeckt ihr Gott als Big Brother. Wir haben da hinten das Bild mit dem Auge. Aber vielleicht mit der Richtung, dass Gott nicht überwacht, sondern dich liebevoll anblickt. Mit liebevollen Augen, mit einem liebevollen Herzen, nicht beobachtend wie einer, der nur darauf wartet, dass wir wieder Fehler machen, sondern mit einem ganz großen Herzen. Der sagt, ja, ich weiß, Maren, du wirst Fehler machen, so bist du, aber ich liebe dich von Herzen. Ich sehe, was du tust und ich bin bei dir. Ein Gott, der interessiert und begleitend und liebevoll und helfend und zur Seite steht. Liebe Gemeinde, liebe Teenies, Gott ist ein Gott, der entdeckt werden möchte und entdeckt werden kann. Und ich wünsche uns, dass wir tatsächlich nochmal neu auf Entdeckungsreise gehen und Gott entdecken. Dass wir den Mut haben, unser Bild von Gott noch einmal verändern zu lassen, nochmal neu zu malen. Möge Gott uns dabei helfen und sich entdecken lassen. Amen.